Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin.
Heute mit Milena Fessmann, nur in Vertretung für Jörg Wagner natürlich.
Seit 2 Tagen hat die CeBIT ihre Pforten in Hannover geöffnet und zugeschaltet per Internet ist mir nun der Chefredakteur von AD Aktuell, Kai Kniffke. Für die Trends der Zukunft ist die CeBIT die richtige Adresse, Herr Kniffke. Wie ist AD Aktuell da aufgestellt?
Naja, für uns ist natürlich ganz interessant ein Riesenthema auf der CeBIT, das heißt mobiles Internet. Bislang waren wir immer gewohnt, dass Menschen das Internet nutzen, wenn sie an ihrem PC sitzen. Mittlerweile wissen wir, dass man auch unterwegs, zum Beispiel auch in Kraftfahrzeugen, also in Autos, das Internet nutzen kann. Das ist natürlich für uns als Nachrichtenanbieter ganz, ganz wichtig. Wir zeigen aber auch, wie sich Fernsehen verändert. Gerade wir als Fernsehnachrichtenanbieter stehen ja vor der Herausforderung, dass künftig die On-Demand-Nutzung sehr, sehr viel stärker steigen wird, als es bei der Fernsehnutzung der Fall ist. Und insofern zeigen wir unser Angebot, das wir Tagesschau 24 nennen, nämlich die immer aktuelle Tagesschau, die die Leute sich On-Demand holen können. Das ist sicherlich eine der wichtigen Dinge, die wir hier vorstellen.
Das war ein Ausschnitt aus der Tagesschau vom vergangenen Donnerstag. Das mobile Internet spielt also eine große Rolle für den NDR und die Tagesschau. Die Veranstalter der CeBIT haben heute außerdem eine Bilanz gezogen. Die Gesamtbesucherzahl wurde nicht genannt, aber die Zahl der Aussteller lag mit über 4.100 auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren. Gleichzeitig haben die Veranstalter für 2011 ein neues Konzept der Messe angekündigt. Tja, und wir halten sie dann natürlich auf dem Laufenden. Wir hören das Radio 1 Medienmagazin, kommen wir jetzt zu dem Medienskandal der Woche. Der Ärger um die Recherchemethoden der Illustrierten Bunten hat sich weiter zugespitzt. Jetzt hat einer der betroffenen Politiker, nämlich Franz Müntefering, sogar beim Presserat Beschwerde eingelegt. Kurz zur Erinnerung, in der vergangenen Woche hat die Zeitschrift Stern aufgedeckt, dass die Bunte auf die Recherchearbeit der Berliner Agentur CMK setzt und genau die werden als zweifelhaft beschrieben. Die Methoden hat Stern-Autor Hans-Martin Tillack vergangenen Samstag hier im Medienmagazin ja bereits beschrieben. Aber wo liegt eigentlich die Grenze zwischen seriöser Berichterstattung und Stalking bei Politikern? Diese Grenze wollen wir jetzt ziehen mit Professor Bernhard Pörksen. Er ist Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen, hat kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Skandal, die Macht öffentlicher Empörung und ist jetzt live bei Radio 1. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Ja, wo zieht man diese Grenze? Ist das noch seriös oder ist es nicht mehr seriös?
Ich würde sagen, wenn die Geschichte so stimmt, noch liegen ja nicht ganz alle Fakten auf dem Tisch, dann ist es nicht seriös. Denn es gibt, wenn es um investigativen Journalismus geht, eine ganz klare Definition, eine ganz klare Ansage, die sich auch so im deutschen Pressekodex findet. Es muss ein öffentliches Interesse geben. Erst dieses öffentliche Interesse legitimiert dann die mehr oder weniger lauteren Recherchemethoden. Was ist aber das öffentliche Interesse, wenn es um eine neue Beziehung geht zwischen Franz Müntefering und jemand, den er kennengelernt hat? Natürlich hat ein Klatschblatt, hat ein Blatt wie die Bunte, ein People-Magazin wie die Bunte, um etwas wertfreier zu formulieren, Interesse an diesem Beziehungsscoop. Aber die Öffentlichkeit kann sich nicht dafür oder muss sich nicht dafür interessieren und sie lässt sich keinesfalls in Stellung bringen, um nun solche Recherchemethoden, solche Vorgehensweisen zu legitimieren.
Nun haben Sie gerade den Pressekodex erwähnt, auf den bezieht sich aber natürlich auch die bunte Chefredakteurin Patricia Riekel, dass sie genau den quasi eingehalten hat, in Anführungsstrichen.
Da muss ich die Frage an Sie zurückgeben, welchen Pressekodex sie gelesen hat, welchen Pressekodex sie studiert hat. Wenn sie in Ziffer 4 Absatz 1 geht, wird sie sehr klare Ansagen, sehr klare Aussagen darüber finden, wie die Lauterkeit und wie das Vorgehen bei der investigativen Recherche definiert ist. Und ich kann da keine Legitimation dieser Vorgehensweisen erkennen.
Was hat aber überhaupt die Bunte dazu geritten, sozusagen überhaupt eine externe Agentur zu beauftragen? Was stehen da für Mechanismen dahinter?
Das weiß ich auch nicht, weil ja doch horrende Summen geflossen sind. Also man kann nicht einfach sagen, man hat dadurch Geld gespart. Wenn man böswillig ist, aber wir sind natürlich nicht böswillig an der Universität Tübingen in der Medienwissenschaft,
ja,
könnte man
auch
sagen.
Nicht.
Das ist wunderbar. Also wir sind alle nicht böswillig. Aber wenn andere Leute böswillig sind, dann könnte man sagen, man hat eine externe Agentur auch deshalb beauftragt, um die Drecksarbeit, die publizistische Drecksarbeit outzusourcen und dann, wenn eines Tages die Empörung hochkocht, zu sagen, na gut, wir wussten ja gar nicht, was da genau passiert. Na gut, die Aufträge waren anders oder gar nicht so genau definiert. Das heißt, man kann in ein Schwarze-Peter-Spiel einsteigen und am Ende des Tages ist nicht mehr irgendwer verantwortlich.
Also es gibt ja jetzt gerade eine große Aufregung auch um diese Methoden, die da angewandt wurden. Ein bisschen beschleicht mich aber dabei auch so das Gefühl, dass es sich um so einen großen Sturm im Wasserglas handelt. Alle machen jetzt ganz großes Gewese und eigentlich wussten doch alle, dass es diesen Graubereich gibt. Ist das nicht auch ein bisschen ja, vorgeschoben, diese ganze Aufregung, die da jetzt stattfindet?
Ja, aus meiner Sicht handelt es sich keineswegs um einen Sturm im Wasserglas, sondern um eine sehr, sehr wichtige Debatte, nämlich was ist eigentlich das öffentliche Interesse? Ab wann sind diese oder zu welchem Zeitpunkt, in welchem Moment, in welcher Situation sind diese Recherchemethoden legitim und es gilt nun im Interesse des Journalismus, über diese Grenzen neu zu diskutieren, sie neu auszuloten.
Also wir werden diese Sache weiterverfolgen, mal sehen, was noch rauskommt und wie es am Ende ausgeht. Vielen Dank Ihnen. Das war Professor Bernhard Börksen, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen, über die zweifelhafte journalistische Arbeit im Zuge der bunten Diskussion um die Recherchearbeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Amanda Blank, A Love Song bei Radio 1 im Medienmagazin. Wie seriös ist der Journalismus? Darüber sprachen wir gerade. Wie unabhängig aber sind Journalisten heute noch? Und wie viel Unabhängigkeit ist überhaupt machbar, wenn man weiterhin erfolgreich selbstständig arbeiten? Gestrichene Budgets, mehr Arbeit für weniger Leute und gleichzeitig immer mehr Werber, PR-Experten und Lobbyarbeiter, die ihre Meinung in die Öffentlichkeit tragen wollen. Der unabhängige Journalist ist ein Störfaktor, so sagt es der Journalist Tom Schimmick in seinem Buch Am besten nichts Neues, das nächste Woche erscheint. Und Tom Schimmick ist jetzt live bei Radio 1. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie zeichnen in diesem Buch ein dunkles Bild für freie, unabhängige Journalisten. Sie sprechen sogar vom Untergang des unabhängigen Journalismus. Wo sind denn die größten Gefahren?
Es gibt verschiedene Faktoren. Sie haben ja eben in dem Zitat schon einige genannt. Ich glaube, akut ist die Sparwut der Verlage, auch der Anstalten, eine der größten Gefahren für den unabhängigen Journalismus. Weil natürlich in diesen Krisenzeiten, wo sich alle fragen, was ist unser Geschäftsmodell in Zeiten des Internet, immer mehr Druck ausgeübt wird auf die tatsächlich Medienschaffenden. Mhm. Und dieser Spardruck führt natürlich dazu, dass zum einen weniger Zeit bleibt, weniger Ressourcen bleiben. Manchmal gibt es nicht mal mehr eine Bahnfahrkarte, um wirklich irgendwo hinzufahren. Und zum anderen führt das auch dazu, dass unter diesem Druck, glaube ich, speziell in der Hauptstadt immer mehr Journalisten einheitliche Meinungen, Stimmungen wiedergeben und nicht mehr die Zeit haben, wirklich frei zu denken, sich ein eigenes Bild zu machen, in aller Ruhe zu überlegen, was ist eigentlich wirklich wesentlich an dem Thema, an dem ich gerade arbeite.
Sie gehen sogar so weit und sagen, dass die demokratische Gesellschaft in Gefahr sei. Warum?
Öffentlichkeit ist eine relativ fragile Angelegenheit. Sie brauchen dafür Luft zum Atmen, sie brauchen verschiedene Stimmen, sie brauchen Zeit, sie brauchen Foren, wo man diskutieren kann und so weiter. Und Sie sehen, dass in Gesellschaften rundum, von Holland bis nach Österreich, immer stärker diese populistischen Tendenzen Einzug halten. Das heißt, einige wenige Figuren schaffen es, zum Teil real existierende Probleme, zum Teil diffuse Ängste zu bündeln und sich sozusagen zu Rampensäulen der Öffentlichkeit zu machen. Und das ist, wie wir ja nun aus unserer eigenen deutschen Geschichte wissen, potenziell ziemlich gefährlich, weil dadurch freie Meinungsäußerung mittelfristig bedroht sein kann.
Nun gibt es ja aber diesen Spardruck, der den Organen sozusagen aufgelegt ist. Wie kann man einen Mittelweg finden? Also sozusagen auf der einen Seite das unabhängige Journalistendasein stärken, weil ich gebe Ihnen total recht, das muss es geben. Und auf der anderen Seite aber natürlich mit den wirtschaftlichen Bedingungen umgehen. Gibt es da eine Lösung für Sie?
Also ich glaube zum einen, dass der Spardruck weniger groß ist, als er speziell von den Verlagen weitergegeben wird. Es geht hier natürlich darum, es sind privatwirtschaftliche Unternehmen, es geht natürlich darum, Gewinne zu machen. Aber Medien sind nicht Schrauben oder Buttermilch. Es geht bei Medien immer auch um Demokratie und Öffentlichkeit. Deswegen muss auch ein Medienunternehmen, wie übrigens jedes andere Unternehmen in Krisenzeiten, auch mal damit leben, dass es eine Zeit lang keinen Gewinn macht. Das aber wollen viele Verlage nicht zulassen. Sie sehen das jetzt bei den Debatten Bertelsmann, Gruner und Jahr zum Beispiel. Da wird ja bei Redaktionen gespart, die nur nicht die optimale Rendite erwirtschaften, die durchaus im Plus arbeiten, aber nicht den Gewinnerwartungen entsprechen, die Verleger haben. Und das finde ich nicht akzeptabel.
Welche Rolle könnte da die Politik spielen?
Schwierige Frage. Die Politik und die Medien, das ist immer eine heikle Sache. Sie sehen das ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo das immer ein Eiertanz ist. Wir sind natürlich heilfroh, dass wir ihn haben. Und spätestens seitdem wir Privatfunk und Privatfernsehen haben, sind wir, glaube ich, doppelt so froh, dass wir ihn haben. Aber Einmischung ist immer schwierig. Die Medien müssen unabhängig sein. Die Frage ist natürlich, wie weit man den Verlegern zu willen ist und ihnen noch mehr Konzentration, noch mehr Zugriffsrechte auf Urheberrecht und so weiter ermöglicht oder nicht. Da muss die Politik schon sich entscheiden, was sie will. Aber die Grundlinie muss immer sein, wir müssen auch die Besitzverhältnisse so gestalten, dass eine freie Öffentlichkeit möglich ist.
Mehr zu Ihren Thesen findet sich sicherlich auch in Ihrem Buch, das nächste Woche erscheint. Am besten nichts Neues. Autor Tom Schimmick, vielen Dank Ihnen und noch einen schönen Abend.
Vielen Dank Ihnen, auf Wiederhören.
Danke, tschüss. Black and Blue von Mike Snow um 18.24 Uhr, 6 Minuten vor 6:30 bei Radio 1 im Medienmagazin. Der selbstständige Journalist als eine Art aussterbende Spezies, so sagt es Tom Schimmick. Ob für selbstständige Journalisten es aber auch positive Aspekte gibt, das wollen wir gleich in der nächsten halben Stunde klären mit Markus Albers, Autor von Meconomy, wie wir in Zukunft leben und arbeiten werden. Badly Drawn Boy, Disillusion. Sie hören das Medienmagazin auf Radio 1. Meconomy, wie wir in Zukunft leben und arbeiten werden. So heißt das gerade erschienene Buch des Berliner Autors Markus Albers, der eine positive Zukunft für freie Journalisten sieht, vorausgesetzt, diese erfinden sich neu. Seine These, freie Journalisten können ihre Unabhängigkeit stärken, indem sie sich stärker als Medienunternehmer betätigen. Guten Abend, Herr Albers.
Hallo, guten Abend.
Was heißt das neu erfinden und was heißt das mit den Medienunternehmen für freie Journalisten?
Naja, man merkt ja, wenn man mit Kollegen spricht, die in Festanstellungen arbeiten, die in Redaktionen sitzen, derzeit, dass doch der ökonomische Druck enorm zunimmt und dass viele von denen sagen, wir müssen immer mehr arbeiten, wir haben immer weniger Zeit, wir werden immer weniger Leute. Das heißt, der Spaß an einer Festanstellung nimmt, glaube ich, zunehmend ab und immer mehr Journalisten fragen sich dann auch, ist nicht vielleicht das Leben als Freier doch ein ganz attraktives, wenn man einige Dinge beachtet.
Nun ist aber das Leben als Freier ja auch nicht gerade ohne. Das heißt, auch da ist der wirtschaftliche Druck groß und man muss sich, wie Sie selber sagen, immer ständig neu erfinden.
Ja, ich glaube halt, es kann einem nach 3, 4, 5 Jahren in einer Festanstellung passieren, dass man sagt, ich habe immer gut funktioniert, ich habe immer so meine Arbeit gemacht und die Sachen weggeschafft, die Anlagen, aber ich habe vielleicht gar nicht so viel für mein Portfolio gemacht. Als Freier habe ich sehr viel stärker die Chance, mich zu positionieren und mich auch zu spezialisieren. Und das wird heute immer wichtiger. Also man spricht nicht nur bei den Journalisten, auch in anderen Berufen davon, dass man immer stärker in das Self-Branding gehen muss. Also Menschen brauchen eine eigene Website, brauchen ein Xing-Profil, sind vielleicht auf Facebook präsent. Und um das zu tun, muss man sich aber unterscheiden. Das heißt, man muss für etwas stehen.
Mhm. Nun bedeutet das, also ich kann Ihrer These durchaus folgen, das bedeutet aber natürlich auch in vielerlei Hinsicht eine gewisse Art von Selbstausbeutung. Das, was vorher sozusagen in Redaktionen angesiedelt war, was andere Leute einem vielleicht auch abgenommen hat, muss man jetzt alles selber machen.
Ja, ich würde es nicht Selbstausbeutung nennen, sondern ich würde halt eher sagen, so ein gewisser Unternehmergeist sollte wahrscheinlich bei den Journalisten einziehen. Natürlich stimmt es, man muss Dinge, die einem vorher vielleicht das Sekretariat abgenommen hat, jetzt selber machen. Kann man aber auch viel einfacher. Aufgrund der modernen Technik ist ganz vieles von dem, was, das gilt übrigens aber eben auch für andere Jobs, wofür man früher ins Büro kommen musste, was man so brauchte an Infrastruktur, das ist heute eigentlich kostenlos verfügbar online und dann oft eigentlich sogar besser verfügbar online. Sei es die Adressverwaltung, sei es die To-Do-Listen, sei es das Archiv. Also alles solche Sachen, dafür braucht ja nicht gar keine Redaktion mehr. Man muss sich, das stimmt aber, man muss sich schon sehr gut selbst organisieren und natürlich muss man sich manchmal auch selbst in den Hintern treten.
Nun beschreiben Sie sozusagen eine Trennung zwischen den festen Journalisten auf der einen Seite und dem Freien auf der anderen Seite. Nun ist aber auch durch die wirtschaftliche Situation heute ja der Konkurrenzkampf unter den verschiedenen Freien auch besonders groß. Wie kann man sich da sozusagen ein Profil erschaffen aus Ihrer Wahrnehmung?
Ja, im Grunde, was ich vorhin schon sagte, also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man wiedererkennbar ist, dass man sich unterscheidet. Das heißt nicht, dass man jetzt nur ein Fachjournalist für ganz bestimmte Themen ist. Aber ich glaube, Authentizität ist ja so ein Schlagwort, das in der ganzen Social-Media-Debatte immer wieder aufkommt. Ja, sie wird halt gefordert, wenn es um Twitter geht, um Facebook, um Blogs. Man will eigentlich den Menschen dahinter durchschmecken. Und Das ist, glaube ich, etwas, was Journalisten oft und lange abtrainiert wurde. Also die mussten halt immer oder dachten immer, sie müssten so der neutrale Stimme sein und eigentlich der Mensch tritt dahinter zurück. Das ist, glaube ich, heute anders. Man möchte eigentlich wissen, wofür interessiert sich auch der Journalist? Was sind so seine Leidenschaften? Was sind die Dinge, die ihm Spaß machen? Und wenn man das durchhört, dann hat man im Grunde auch schon seine Spezialisierung.
Sie haben Ihr Buch nicht bei einem klassischen Verlag rausgebracht, sondern komplett digital. Also es gibt es als PDF, es gibt es für einen E-Reader, es gibt es für ein Smartphone. Das klingt nach einer guten Idee, aber auch nach viel mehr Aufwand, oder?
Ja, das war auf jeden Fall mehr Arbeit, aber das ist eigentlich genau das, was ich mit dem Unternehmergeist meine. Also ich finde das ja immer gut, wenn man bei einem Buch die These gleich selber ausprobiert. Beim ersten Buch, das ich geschrieben habe, das hieß Morgen komme ich später rein, da ging es um das mobile und flexible Arbeiten, also habe ich das überall auf der Welt geschrieben, immer so unterwegs. Und beim neuen Buch sage ich halt, man braucht viele alte Institutionen nicht mehr, man kann vieles heute sehr günstig, sehr einfach auch selber machen und dann habe ich es eben auch einfach mal selbst ausprobiert. Und nur ein Beispiel, der PDF-Verkauf des Buches über meine Website, da habe ich geschaut, die machen amerikanische E-Book-Autoren das und die nutzen dann so einen Service, der ist wirklich kinderleicht zu bedienen, das dauert 10 Minuten alles hochzuladen, macht die komplette Shop-Abrechnung und kostet $5 im Monat, also eigentlich nichts.
Meconomy, wie wir in Zukunft leben und arbeiten werden. Das Buch gibt es im Internet. Wir haben es gerade gehört vom Autor Markus Albers live zu hören bei Radio 1 im Medienmagazin. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss, danke.
Heute wurde hier in Potsdam-Babelsberg quasi bei Radio 1 gegenüber ordentlich gefeiert, denn das hier ansässige Deutsche Rundfunkarchiv bekam beim bundesweiten Wettbewerb 365 Orte im Land der Ideen den Preis Auserwählter Ort 2010 und das nicht einfach nur so, sondern speziell für das vom Archiv entwickelte Internetangebot 1989 bis 90, Wendezeiten, Bilder, Töne, Kommentare aus dem DDR-Fernsehen. Anlässlich dieses Preises und natürlich auch des Jubiläumstages sozusagen haben wir hier im Medienmagazin zu Gast Dr. Peter-Paul Schneider, den Leiter des Deutschen Rundfunkarchivs. Sie haben hoffentlich schön gefeiert heute Nachmittag, oder?
Ja, es war ein schöner Nachmittag. Man freut sich natürlich immer, wenn man einen Preis bekommt. Und besonders über diesen Preis freuen wir uns deswegen, weil wir nun doch unter 2200 Bewerbern sozusagen zu den 365 Glücklichen gehören. Denn pro Tag eines Jahres gibt es den ausgewählten Ort im Land der Ideen. Und von daher war bei uns die Freude groß, dass gerade dieses Internetangebot zum Mauerfall-Jubiläum ausgewählt wurde.
Wie lange haben Sie an diesem Internetangebot entwickelt?
Also wir haben sicherlich 2 Jahre Vorlauf dazu gehabt, weil wir einfach mal die Sichtweise des DDR-Fernsehens und teilweise auch die Sehweise des DDR-Hörfunks zu diesen Ereignissen darstellen wollten. Man kennt immer die gleichen Bilder, die Demonstranten in Leipzig, die jubelnden Menschen vor dem Brandenburger Tor, die Mauerklopfer und so weiter, die Trabikolonnen und so weiter. Aber es sind immer die gleichen Fernsehbilder, die eigentlich geliefert werden. Und wir wollten mal versuchen, doch mal den Aspekt, wie sah das Fernsehen der DDR eigentlich diese Ereignisse? Was haben sie gezeigt? Was haben sie verschlafen? Was kommt bei ihnen gar nicht vor? Und überall dort, wo es möglich war, haben wir dann auch die Westperspektive zumindest angesprochen, auch wenn wir da im Einzelnen jetzt keine Dokumente dazu eingestellt haben.
Sie haben gerade gesagt, Fernsehen war das Stichwort. Wenn man den Namen Rundfunkarchiv hört, denkt man gerne, es handelt sich tatsächlich nur um Rundfunk. Sie haben jetzt aber gerade Fernsehen gesagt. An wen richtet sich die Arbeit des Deutschen Rundfunkarchives?
Die Arbeit des Deutschen Rundfunkarchives richtet sich natürlich an eine breite Nutzerschicht. Wir sprechen immer von 4 Nutzungskategorien. Das ist natürlich einmal der Programmaustausch in ARD, mit ARD und ZDF. Es sind die Nutzer in Wissenschaft, Forschung, kulturellen Einrichtungen, es sind die kommerziellen Nutzer und es sind natürlich nicht zu vernachlässigen die privaten Nutzer. Das Deutsche Rundfunkarchiv in Babelsberg vereinigt ja das erhalten gebliebene Programmvermögen von Rundfunk und Fernsehen der DDR. Beide Institutionen waren ja getrennte Institutionen in der DDR und alles, was sich aus diesen beiden Großinstitutionen erhalten hat, ist heute im Rundfunkarchiv in Babelsberg zu finden und wir versuchen natürlich auch diese Dinge den Leuten, den Menschen, den Nutzern Nutzern und so weiter nahe zu bringen. Ein Archiv ist ja nun kein Sender, und aber mit einem Archiv bieten sich natürlich mit, sage ich mal, dieser neuen Sendeform Internet natürlich ganz neue Möglichkeiten. Mhm. Und die wollten wir einfach auch mal jetzt speziell ausprobieren, auch da sozusagen gewisserweise Paradigmen setzen, was wir uns denn zum Beispiel auch vorstellen würden unter einer sinnvollen Mediathek in Bezug auf diese Bestände, die wir haben, dass man die Dinge nicht einfach unkommentiert reinstellen kann, dass man sie kommentieren muss. Dafür sind eben 20 Jahre jetzt schon eine gewaltige Menge Zeit vergangen, und nicht jedem, das sagen ja alle Umfragen unter Schülern, ist heute noch bekannt, wer Honecker zum Beispiel war. Und da sehen wir auch einen besonderen Bildungsauftrag in Hinblick auf die Jugend und so weiter. Und ich denke auch, dass das den Juroren den Ausschlag gegeben hat, uns einen dieser 365 Ortspreise zuzuerkennen.
Deutsche Rundfunkarchiv als eine Art Gedächtnis auch der Nation. Vielen Dank Ihnen nochmal. Herzlichen Glückwunsch für den Preis.
Dankeschön.
Und auf, dass die Zukunft weiterhin Preise bereithält. Natürlich kann man ja nicht genug kriegen, und natürlich auch weiterhin viele spannende Angebote und Projekte. Vielen Dank Ihnen.
Ja, wir bemühen uns. Vielen Dank.
Die neue Single von den Arctic Monkeys mit My Propeller. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin am ersten Samstag im März. Und da ist es eine liebgewonnene Tradition, dass wir noch einmal auf die Themen des Vormonats blicken, die für viel Bewegung und Aufmerksamkeit sorgten, aber aus Zeitgründen nicht in dieses Medienmagazin passten. Unsere Reporter Daniel Fiene und Herr Pähler nehmen sich aber sorgsam diesen Themen an.
Hallo Berlin, ich bin Daniel Fiene.
Hallo Brandenburg, ich bin Herr Pähler.
Der Monat Februar war geprägt von vielen Spitzen. Die Bunte spitzelte hinter Spitzenpolitikern her.
Die ZDF-Männer Schächter und Brender diskutierten in aller Öffentlichkeit darüber, ob ZDF-Journalisten sich für Politiker als Spitzel haben einspannen lassen.
Wir beginnen unseren Rückblick aber mit einem Spitzenblogger. Zumindest Spitze, wenn man das am Medienecho misst.
Im Februar war Schluss. Wie angekündigt hat Bild-Chefredakteur Kai Diekmann nach 100 Tagen sein persönliches Blog abgeschaltet. Zu sehen ist jetzt nur noch ein Flash-Denkmal mit Karikaturen, Stimmen und wirren Illustrationen, die Diekmann feiern sollen. Und das klingt so.
Die wirklich ekelhaft schmierigen Haare, die spießige Brille und das Yuppie-Outfit.
Sein virtuelles Denkmal stiftet vor allem eins, Verwirrung. Dabei hat es mit seinem Blog ja noch ganz anders ausgesehen. Kai Diekmann hat in den vergangenen 100 Tagen seine Leser unterhalten, genervt, gereizt, neidisch gemacht, zu Fans werden lassen und genauso zu Feinden. Das Echo war enorm. Aber was soll das Ganze? Was lernen wir aus dem Blog von Kai Diekmann?
Genau das haben wir auch Stefan Niggemeier gefragt. Der Gründer von Bildblog.de kommentierte bei uns, was er aus dem Diekmann-Blog mitgenommen
hat. Meine These ist ja, dass der echte Kai Diekmann schizophren ist. Also, dass er tatsächlich, das ist auf eine gewisse Weise faszinierend, dass jemand es schafft. Also das beste Beispiel ist eigentlich, zum Papst zu fahren und sich so als papsttreue Zeitung zu etablieren. Im Zweifelsfall man aber zu der Audienz vom Papst nicht mal die Zeitung mitbringen kann, weil da vorne drauf irgendwelche nackten Frauen sind. Also schon, ich finde, daran hat sich das schon ganz gut gezeigt. Und er zelebriert das wirklich inzwischen. Also er macht eine Zeitung, die wirklich meiner Meinung nach völlig unmoralisch ist, und rezensiert dann aber so einzelne Artikel in der Süddeutschen Zeitung und sagt, oh, das ist aber journalistisch, ethisch wirklich sehr bedenklich. Und was er halt wirklich macht, er hat so, glaube ich, wirklich das Verhältnis zur Realität verloren und sagt einfach Dinge, die einfach nicht stimmen. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Konsequenz auch daraus. Wenn man so viel damit jongliert und gleichzeitig irgendwie ein Blatt mit wilden Sexanzeigen macht und das geißelt, wenn andere Leute in einem Haus ein Haus vermieten, in dem Prostituierte wohnen, ich glaube, dass man dann in gewisser Weise wirklich ein Verhältnis zur Realität verliert.
Jetzt ist das Blog von Kai Diekmann ja schon fast 2 Wochen lang abgeschaltet, und ich muss sagen, groß vermissen tue ich das nicht.
Stimmt, ich hatte es eigentlich auch schon ganz vergessen.
Was macht man als Medienmanager, wenn man keine eigenen Ideen mehr für das eigene Produkt hat?
Ja,
man benennt es um.
Ja, Schlagzeile im Februar nämlich: aus dem deutschen Sportfernsehen DSF wird Sport 1.
Die Manager versprechen, viele tolle Ideen mit dem alten DSF zu haben, wenn es mit dem neuen Namen dann daherkommt.
Sport 1 soll der Sender vor allem deswegen heißen, da dieser besser zu den gleichnamigen Internetangeboten des Eigentümers passe.
Synergien und so. Wieder was gelernt.
Im Februar ist die neue Frauenzeitschrift Grazia erstmalig erschienen, und zwar im Klampt Verlag.
Jetzt ist der Frauenzeitschriftenmarkt ja eigentlich ständig in Bewegung, da lohnt es sich normalerweise nicht, jede Neuerscheinung und Einstellung zu melden, aber die Grazia-Einführung, die hat für Wirbel gesorgt.
Nicht nur, weil der Klampt Verlag ein in anderen Ländern bereits erfolgreiches Magazin nach Deutschland geholt hat, sondern weil die Konkurrenten sehr interessant reagiert haben. Die wurden nämlich vom Internetbranchendienst media.de gefragt, ob sie die erste Grazia-Ausgabe kommentieren würden. Die haben auch zuerst zugesagt, als die Grazia dann aber erschien, haben fast alle ihre Bereitschaft wieder zurückgezogen.
Der Internetbranchendienst media.de sieht darin, dass die anderen Verlage in der Grazia nun doch einen sehr großen Konkurrenten sehen. Aber warum?
Wir haben die Kommunikationswissenschaftlerin Jutta Erwens gefragt, für wen die Grazia denn gefährlich wird.
Also Grazia wird primär im Bereich People-Magazin gefährlich sein, und zwar speziell für Life und Style. Life und Style wird vom Bauer Verlag rausgegeben, gibt es seit letztem Jahr und hat ein sehr, sehr ähnliches Konzept, muss man dazu sagen. Grazia wird wahrscheinlich aber auch im Frauenbereich ein bisschen an den Auflagenzahlen der anderen Zeitschriften knabbern, aber die klassischen Frauenzeitschriften werden davon nicht tangiert werden.
Klampt soll übrigens für die Grazia-Einführung im zweistelligen Millionenbereich investiert haben. Zum Schluss gibt's Geburtstagskuchen, und zwar für die Financial Times Deutschland.
Die ist im Februar 10 Jahre alt geworden, das Markenzeichen immer noch frisch, das lachsfarbene Papier.
Es gab natürlich eine große Geburtstagsparty, die Kanzlerin kam und gratulierte, und einige Top-Politiker gestalteten eine eigene Ausgabe, und da wurde natürlich ordentlich gratuliert.
Es gratulieren in dieser Reihenfolge Grünen-Chef Cem Özdemir, SPD-Vize Olaf Scholz, Gesundheitsminister Philipp Rösler von der FDP sowie Verkehrsminister Peter Ramsauer von der CSU.
Die FDP gehört zierlich zu den Zeitungen, die man gelesen haben sollte, wenn man Bescheid wissen möchte, was sich alles ereignet hat. Insofern gehört das bei mir auf den Stapel der Zeitungen, die ich täglich lese.
Bill Clinton hat mal gesagt, it's the economy stupid. Und ich bin ganz in diesem Sinne ein begeisterter Leser von Wirtschaftszeilen und Wirtschaftszeitungen. Deshalb fand ich das bemerkenswert, als das Projekt FDP versucht worden ist. Das ist eben eine Zeitung, da steht nochmal was drin, was niemand in den Pressespiegel packt, was mich aber interessiert.
Ich lese vor allem im Presseausschnittsdienst, wenn Themen zur Gesundheit oder Gesundheitspolitik mit aufgenommen werden, dann tauchen sie bei uns natürlich mit im Presseausschnittsdienst auf.
Die FDP ist für mich eine der seriösesten Tageszeitungen, die wir in Deutschland haben.
Viele lobende Worte. Also, aber wir müssen den Chefredakteur Steffen Klusmann an ein Zitat aus seiner Vergangenheit erinnern. Zum 5-Jährigen versprach er nämlich, dass die Financial Times Deutschland zum 10-Jährigen Marktführer sein würde.
Nur davon ist die FDP heute noch weit entfernt. Das Handelsblatt ist immer noch erfolgreicher. Deswegen sagen wir:
Herzlichen Glückwunsch, liebe Financial Times Deutschland. 10 Jahre Nummer 2 in Deutschland.
Ob das Handelsblatt im März seine Marktführerschaft verteidigen kann, noch wissen wir es nicht. Wir werden es aber für Sie verfolgen.
Das hören wir dann im nächsten Monatsrückblick. Und bis dahin wünschen wir Ihnen noch eine
mediale Zeit.
Ja, und diese mediale Zeit wünsche ich Ihnen auch herzlich, denn die Sendung ist zu Ende. Es geht weiter mit der Dancehall und Olli Massive. Viel Spaß, und wir hören uns nächste Woche wieder.
Mehr Infos im Internet. www.radio1.de